Sehr geehrten Damen, sehr geehrten Herren, ich bin kein Physiker, sondern Nachrichtentechniker, aber die Physik hat mich immer sehr interessiert und beschäftigt. Darum möchte ich Ihnen einen Vortrag über Weltbilder der Physik halten. Die einzelnen Kapitel dieses Vortrages sind: Punkt 1, die Bedeutung der Physik im Alltag. Punkt 2, die Naturphilosophie der Antike. Punkt 3, das newtonsche Weltbild, Wurzel des Materialismus. Punkt 4, die Auflösung des primitiven Materialismus. Punkt 5, das neue Gesicht von Raum und Zeit nach Albert Einstein. Punkt 6, die Quantentheorie, das Ende des Determinismus. Punkt 7, die vier Wechselwirkungskräfte und deren Vereinheitlichung. Und schließlich Punkt 8, Ansätze zu einer Physik komplexer Systeme. Ich komme nun zu Punkt 1, die Bedeutung der Physik im Alltag. Technische Errungenschaften sind aus unserem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Sie erleichtern uns das Leben, wir sind aber von ihnen abhängig geworden. Ob wir uns in der Welt der Technik als Sklaven fühlen, bleibe dahingestellt. Unbestritten ist aber der Einfluss und die Macht der Technik, die unser Leben beherrscht. Technik ist aber nichts anderes als angewandte Physik, die Lehre von den Eigenschaften der unbelebten Materie. Ihre vielfältigen Erscheinungsformen werden in der Physik auf wenige Grundgesetze zurückgeführt. Man hatte schon immer Vorstellungen über physikalische Phänomene, aber erst in den letzten 3 Jahrhunderten hat man deren richtige Form erkannt. Die Schicht für Schicht entstandenen, unterschiedlichen Anschauungsformen der unbelebten Materie sollen in den nachfolgend skizzierten Weltbildern der Physik wiedergegeben werden. Punkt 2. Die Naturphilosophie der Antike. Schon frühzeitig beschäftigte man sich mit Sonne, Mond und Sternen. Demnach ist es nicht verwunderlich, dass sich bereits Babylonier, Inder, Ägypter und viele andere Völker mit dem Lauf der Gestirne beschäftigten. Sie schufen unterschiedliche Weltbilder mit hintergründiger Sinnhaftigkeit. Diese Ideen übten nur sehr geringen Einfluss auf die modernen Naturwissenschaften aus. Als deren Wiege kann die Naturphilosophie der Griechen in den letzten vorchristlichen Jahrhunderten angesehen werden. Ihre Grundideen ziehen sich wie ein roter Faden in die Naturwissenschaft unserer Zeit hinein. Den nachhaltigsten Einfluss haben Plato, Aristoteles und Demokrit ausgeübt, wobei zuvorderst Aristoteles steht. Er beherrschte fast 2 Jahrtausende das Denken der Menschheit. Der griechische Philosoph Plato ist für seine Ideenlehre bekannt. Gemäß dieser Lehre sind Ideen die eigentliche Wirklichkeit des Seienden. Aristoteles bildete den platonischen Idealismus weiter aus und um. Er beeinflusste am nachhaltigsten die abendländische Geistesgeschichte. In seinem Denken spielt besonders das Konzept der Teleologie eine zentrale Rolle. Dieses bedeutet, dass Erscheinungsformen der Materie von einem Endzweck verursacht werden. Das Verhalten von Objekten und Systemen folge einem Plan, einer Bestimmung. Lebende Organismen verhalten sich wie ein uns nicht unmittelbar zugängliches Ganzes. Bevor sich noch der Organismus vollständig entwickelt hat, gibt es bereits eine vollständige und umfassende Theorie. In der aristotelischen Welt bildete die unbewegliche Erde den Mittelpunkt des Weltalls. Vier Elemente, Wasser, Luft, Feuer, umgaben die Erdkugel, die Sphäre des Irdischen. Diese Sphäre wurde von der Himmelssphäre umgeben, die aus dem fünften Element, dem Äther, bestand. Im direkten Gegensatz zu Aristoteles standen die griechischen Atomisten, zum Beispiel Demokrit. Ihrer Lehre nach bestand die Welt aus nichts anderem als aus Atomen, die sich im leeren Raum bewegten. Alle Strukturen und Formen bestanden aus verschieden angeordneten Atomen. Alle Veränderungen und Prozesse waren auf die Umschichtung von Atomen zurückzuführen. Das Universum war demnach eine Maschine. Die Umordnung der Atome wird von blinden Kräften bestimmt. Einen Gesamtplan, eine finale Bestimmung gibt es der Atomlehre nach nicht mehr. Die Teleologie wird als mystische Vorstellung verworfen. Der Atomismus steht heute für das, was wir als materialistisches, naturwissenschaftliches Weltbild bezeichnen würden. Somit stehen sich einander zwei Gegensätze gegenüber. Einerseits die synthetische, zweckbestimmte Welt des Aristoteles und andererseits die streng materialistische Welt der Atomisten. Diese lässt sich letztlich in die bloße mechanische Aktivität von Elementarteilchen auflösen. In den modernen Naturwissenschaften hat dieses reduktionistische Weltbild bei einfachen Systemen unzweifelhaft große Erfolge gebracht. Bei komplexen Systemen scheint aber der Reduktionismus zu versagen. Eine Synthese zwischen dem Weltbild der Atomisten und dem ganzheitlichen Weltbild des Aristoteles scheint hier angebracht. Punkt 3. Das newtonsche Weltbild, Wurzel des Materialismus. Nach diesem Ausflug zu den Wurzeln unseres derzeitigen naturwissenschaftlichen Denkens komme ich nunmehr zum neuzeitlichen Weltbild, an dessen Beginn Kopernikus steht. Er war es, der das 1800 Jahre alte Weltbild des Aristoteles angriff. Nicht die Erde sei im Mittelpunkt des Universums, sondern die Sonne, um die sich in Kreisbahnen die Planeten bewegten. Galileo Galilei und Johannes Kepler bauten das kopernikanische Weltsystem weiter aus, dessen endgültiger Sieg ist jedoch Isaac Newton zu verdanken. 1686 veröffentlichte Newton die Philosophia Naturalis Principia Mathematica, also die mathematischen Prinzipien der Naturphilosophie. Das Kernstück dieser Prinzipien sind drei Bewegungsgesetze. Ausgehend von diesen Bewegungsgesetzen und unter Zuhilfenahme des Gravitationsgesetzes konnte er nunmehr sowohl die himmlischen Planetengesetze als auch die irdischen Fallgesetze ableiten. Himmlische und irdische Physik wurden vereint. Die bei Aristoteles noch vorhandene Trennung zwischen irdischer Sphäre und den Himmelssphären wurde somit aufgehoben. Die Grundlagen der Mechanik waren damit geschaffen, die im Laufe des 18. Jahrhunderts immer mehr und mehr erklären konnte. Das Universum konnte als eine große Maschine aufgefasst werden. Das Wirken Gottes wurde nicht mehr gebraucht, da man mechanisch so vieles erklären konnte. Dies führte Laplace zu dem Ausspruch: Ein Geist, der für einen gegebenen Augenblick alle Kräfte kennen würde, von denen die Natur belebt ist, sowie die gegenseitige Lage der Wesen, aus denen sie besteht, und der überdies umfassend genug wäre, um diese Gegebenheiten zu analysieren, könnte mit derselben Formel die Bewegung der größten Weltkörper und des kleinsten Atoms ausdrücken. Nichts wäre für ihn ungewiss. Zukunft und Vergangenheit liegen offen vor seinen Augen. Diese Laplace'sche Behauptung bedeutet, dass in Wirklichkeit alles Geschehen bis in alle Einzelheiten festgelegt ist, mag die Zukunft in unseren Augen auch ungewiss sein. Entscheidungen oder Taten eines Menschen können am Schicksal eines Atoms nicht das Geringste ändern, da wir aus Atomen bestehen und Teil eines Universums sind, ist unser Schicksal vollkommen determiniert. Der ganze Kosmos ist zu einem Uhrwerk reduziert. Wie sich noch zeigen wird, ist der hier propagierte Determinismus nur beschränkt gültig. Die in unserem Jahrhundert geschaffene Quantentheorie und die erst in jüngster Zeit entstandene Chaostheorie widerlegen die Laplace'sche Behauptung. Eines ist aber gewiss: Der Triumph des Materialismus geht auf die Mechanik zurück, die im 19. Jahrhundert allmählich auch alle Erscheinungen der Wärmelehre erklären konnte. Alltägliche Vorgänge, bei denen Energien umgewandelt wird und die Wärmeenergie eine Rolle spielt, weisen die Besonderheit auf, dass sie irreversibel sind. Dreht sich ein Rad mit Reibung um die Achse, dann wird Wärme erzeugt, die langsam an die Umgebung abgegeben wird. Kaltes Wasser auf einen heißen Ofen wird erwärmt, der Ofen wird kühler, Wärme geht auf das Wasser vom Ofen über. Niemals passiert es, dass die einer Achse eines Rades zugeführte Wärme das Rad zum Drehen bringt und dass das kalte Wasser noch kälter wird. Die Richtung dieser irreversiblen Vorgänge beschrieb erstmals Rudolf Clausius durch eine mathematische Größe, genannt Entropie, die nur zu, aber nicht abnehmen kann. Das Weltgeschehen läuft somit in der Weise ab, dass Wärme von heißen zu kühleren Körpern fließt und schließlich ein Temperaturausgleich zustande kommt. Im ganzen Weltall wird sich schließlich die Wärme gleichmäßig verteilen, bis ein Universum mit maximaler Entropie vorliegt. Dieses Gespenst des unentrinnbaren Wärmetodes schockierte die Menschen im vorigen Jahrhundert und wies auf die unentrinnbare Vergänglichkeit des Menschengeschlechtes hin. Mit den Erfolgen der kinetischen Gastheorie war ein weiterer Baustein dafür gesetzt, dass Materie aus Atomen bestand. Das 19. Jahrhundert brachte den Siegeszug der Mechanik und damit des Materialismus, aber auch die Auflösung des primitiven Materiebegriffes, wie die Geschichte der Elektrodynamik zeigt. Punkt 4. Die Auflösung des primitiven Materialismus. In Frankreich und in Deutschland standen einander nach den ersten Anfängen einer Elektrizitätslehre zu Beginn des 19. Jahrhunderts zwei verschiedene Weltauffassungen gegenüber: das mechanistische Weltbild, das der rationalen Weltsicht der Französischen Revolution am ehesten entsprach, und die deutsche romantische Naturphilosophie, die alle Kräfte, heute würden wir Energien sagen, als den Aspekt einer einzigen Kraft sah, der Kraft des Weltgeistes. Alle Naturerscheinungen wie Wärme, Elektrizität, Magnetismus und so weiter waren somit ineinander umwandelbar. Die deutsche Naturphilosophie hatte einen unübersehbaren, wichtigen Einfluss auf die Entwicklung der Physik gehabt. Ihr Weltgeist ließ Physiker Zusammenhänge vermuten, wo vorerst nur isolierte Einzeltatsachen vorlagen. Der Einfluss der Philosophie reichte aber weit über die Physik hinaus. Der deutsche Idealismus versuchte, die Physik aus den Prinzipien des reinen Denkens heraus auf eine gesicherte Grundlage ohne empirische Befunde zu stellen. Das misslang aber schmählich. Dies hatte weitreichende Folgen. Die Philosophie, die eine Niederlage erlitten hatte, wandte sich von der Naturwissenschaft ab. Die Ergebnisse der Naturwissenschaft wurden zu pragmatischen, oberflächlichen Verbindungen erklärt. Diese tiefe Kluft zwischen Geistes- und Naturwissenschaft ist auch heute noch spürbar. Beeinflusst von der Idee der genannten deutschen Naturphilosophie begann vorerst Hans Christian Oersted nach einem Zusammenhang zwischen Elektrizität und Magnetismus zu suchen. Er fand, dass ein stromführender Leiter auf eine Magnetnadel eine drehende Kraft ausübte. Michael Faraday baute auf den Erkenntnissen von Oersted auf und es gelang ihm zu zeigen, wie umgekehrt Magnetismus in Elektrizität verwandelt werden konnte. Er entdeckte, dass veränderliche magnetische Felder elektrische Ströme hervorrufen können. Faraday führte weiters noch einen der wesentlichsten Begriffe in der Physik ein, den Feldbegriff. Rings um den Pol eines Magneten verändert sich der Raum, wie man beispielsweise mittels Eisenpfeilspäne feststellen kann. Den veränderten Zustand des Raumes bezeichnete er als Feld und die beobachtbaren Linien als Feldlinien. Damit war ein radikaler Schritt getan. Außerhalb der sichtbaren Materie war der Raum nicht leer. Kräfte wirkten nicht mehr auf geheimnisvolle Weise durch den leeren Raum, sie breiteten sich aus, wie die Feldlinien anschaulich zeigten. Faraday stellte sich das Feld als eine Art Spannungszustand eines überall vorhandenen Äthers dar. Unter Zuhilfenahme dieses Feldbegriffes war 1856 James Clerk Maxwell in der Lage, die von Faraday vorgetragenen Ideen in mathematische Formeln zu fassen und zu erweitern. Das Ergebnis seiner Überlegungen sind die Maxwellschen Feldgleichungen, deren Bedeutung nur mit den Newtonschen Gleichungen für die Bewegung von Körpern verglichen werden können. Mit Hilfe des Instrumentariums der Maxwellschen Feldgleichungen konnte sich die Elektrotechnik, besonders die Nachrichtentechnik, stürmisch entwickeln. Während die Felder zur unbestreitbaren Realität des Universums wurden, verlor der Äther selbst in einer der größten Revolutionen der Physikgeschichte im Jahre 1905 seine Existenzberechtigung. Diese Revolution ist mit Albert Einstein verknüpft. Punkt 5. Das neue Gesicht von Raum und Zeit nach Albert Einstein. Vorerst soll aber noch kurz auf die Geschichte des Äthers eingegangen werden. Mit Äther wird im Griechischen die reine, strahlende Himmelsluft bezeichnet. Den Philosophen der griechischen Antike galt er nicht nur als feinster Urstoff der Welt, als Pneuma oder Weltseele, sondern auch als Quintessenz des Himmels. In der Physik wird er in der Renaissancezeit zum substanziellen Träger des Lichtes und der Gravitation. Im 19. Jahrhundert wuchs ihm die Rolle als Träger optischer Erscheinungen zu, beziehungsweise Medium elektromagnetischer Zustände. Es bestand die Vorstellung, dass die Sterne im Äther ruhen, jedoch die Planeten und ihre Trabanten sich durch den ruhenden Äther bewegen. Dies bewog 1880 Albert Abraham Michelson, mit Hilfe eines Interferometers die Zeiten zu messen, die das Licht braucht, um gleiche Wegstrecken in und senkrecht zur Bewegungsrichtung der Erde zurückzulegen. Da der Äther ruhen sollte, die Erde sich aber im Äther bewegt und das Licht sich im Äther fortpflanzt, hätte die Lichtgeschwindigkeit in Bewegungsrichtung der Erde, von der bewegten Erde aus gesehen, kleiner als senkrecht zu ihr sein müssen. Zwischen den senkrecht zueinander ausgesandten Lichtstrahlen wurde aber keine Zeitdifferenz festgestellt. Die Hypothese des ruhenden Äthers konnte somit nicht stimmen. Das Licht breitete sich nach allen Seiten mit konstanter Geschwindigkeit aus. Zusätzlich noch andere angestellte Experimente wiesen ebenfalls auf die Unmessbarkeit einer Geschwindigkeit der Erde in Bezug auf einen ruhenden Äther hin. Albert Einstein wusste nun von dieser Unmöglichkeit, die Geschwindigkeit der Erde im Äther zu messen, und von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit. Für ihn konnte dies nur bedeuten, dass es eine Geschwindigkeit der Erde im ruhenden Äther nicht gab. Daher gab es kein ausgezeichnetes Bezugssystem, und zwar den ruhenden Äther, sondern nur eine Relativbewegung der Erde zu anderen Körpern. Einstein setzte nun anstelle eines ausgezeichneten Bezugssystems eine unendliche Menge gleichförmig bewegter Systeme. In jedem dieser Bezugssysteme breitete sich das Licht mit gleicher Geschwindigkeit aus. Diejenige Theorie, die die gesamten Kriterien genügte, ist die spezielle Relativitätstheorie, die er 1905 veröffentlichte. Aus dieser geht hervor, dass es nicht mehr eine einzige universelle Zeit gibt, sondern dass jedes gleichförmig bewegtes Bezugssystem seine eigene Zeit hat. Raum und Zeit sind gemäß der speziellen Relativitätstheorie nicht mehr unabhängig voneinander, sondern in einer vierdimensionalen Raumzeit miteinander verbunden. Somit wurde der starre, unveränderliche, euklidische Raum nach Newtonscher Ansicht durch eine Raumzeit mit veränderlichen Raumzeitkoordinaten abgelöst. Ein neues Weltbild war geboren. Eine weitere Leistung Einsteins bestand auch darin, die Idee des gekrümmten Raumes mit der Physik der Schwerkraft in Verbindung gebracht zu haben. In seiner 1915 veröffentlichten allgemeinen Relativitätstheorie konnte er zeigen, dass ein gravitatives Feld den Raum krümmt. Ein materielles Objekt fällt in diesem Gravitationsfeld schwerelos längs Geodäten. Das sind Linien kürzester Verbindung. Die Lichtablenkung nahe dem Schwerefeld der Sonne, die Periheldrehung des Merkur und die Änderung der Frequenz des Lichtes im Schwerefeld lieferten die experimentellen Beweise für seine allgemeine Relativitätstheorie. Wenn sie auch nur unmerkliche praktische Auswirkungen hatte, so trug sie aber doch Wesentliches zur Geschichte des Universums bei. 1917 brachte Albert Einstein einen Artikel mit dem Titel »Kosmologische Betrachtungen zur allgemeinen Relativitätstheorie« heraus. Da die Gravitation anziehende Wirkung hat, musste Einstein einen kosmologischen Term in seine Feldgleichungen einführen, um ein Zusammenstürzen des Universums durch die Schwerkraft zu verhindern. Dieser Term hatte die Wirkung einer abstoßenden Kraft. Wie sich aber mathematisch herausstellte, genügte die Möglichkeit einer geringen Abweichung von einem Gleichgewichtszustand, um den Kosmos entweder zur Expansion oder zum Zusammenstürzen zu bringen. Albert Einstein beklagte später diesen kosmologischen Term als den größten Fehler seines Lebens. 1922 konnte Alexander Alexandrowitsch Friedmann zeigen, dass ohne den kosmologischen Term die Einsteinschen Feldgleichungen Lösungen besaßen, die ein ursprünglich auf kleinsten Raum vorhandenes Universum wiedergaben. Das derzeitig noch immer expandierende Universum hat hierbei die Eigenschaft, dass von einem in ihm beliebig gewählten Beobachtungspunkt die Galaxien wegzueilen scheinen. Je weiter weg, umso schneller. Ist die ursprüngliche Wucht genügend stark und kann die durch die Gravitationsanziehung sich verlangsamte Expansion nicht gestoppt werden, dann liegt ein offenes, in alle Ewigkeit expandierendes Universum vor. Kommt es zu einer Umkehrbewegung, dann gibt es ein geschlossenes, endliches Universum, das nach endlich langer Zeit zusammenstürzt. Dieses Ergebnis konnte Edwin Hubble experimentell glaubhaft machen. Eine gemessene Rotverschiebung der Spektrallinien entfernter Galaxien verriet, dass sich die Galaxien mit zunehmender Entfernung von uns immer schneller wegbewegen und einstmals von einer Singularität aus ein Urknall stattgefunden hatte. Heute ist es noch nicht möglich zu entscheiden, in welchem Universum wir uns befinden. Unter Zuhilfenahme einer nicht sichtbaren Materie wird angenommen, dass die Expansion nach unendlich langer Zeit zum Stillstand kommen wird. 1965 ergab sich eine weitere Bestätigung der Urknalltheorie. Die kosmische 2,7 Grad Hintergrundstrahlung wurde von Penzias und Wilson entdeckt, die Gemow mit seinen Mitarbeitern bereits rund 20 Jahre zuvor vorausgesagt hatte. Er vermutete, dass die hohen Temperaturen in den ersten Minuten der Lebensdauer des Universums zu intensiven Kernreaktionen geführt hätten, die einen Teil der heutigen Elemente hervorbrachten. Aus der Theorie der Elemententstehung konnten sie eine Anfangstemperatur abschätzen, von der heute nur mehr eine Hintergrundstrahlung von etwa 5 Grad Kelvin übrig geblieben wäre. Dieser theoretische Wert deckt sich ganz gut mit dem von Penzias und Wilson aufgefundenen Wert von 2,7 Grad Kelvin. Eine weitere Bestätigung der Urknalltheorie ergibt sich dann noch aus dem richtig vorausgesagten Mischungsverhältnis der Elemente Wasserstoff, Helium, Lithium. Fraglich ist aber noch immer, von wo die Masse des heutigen Universums stammt und welche Kraft die Expansion verursacht hat. Eine Antwort darauf gibt die Idee des inflationären Universums, die Alan Duff in den 80er Jahren entwickelt hat. Seiner Meinung nach war die kosmische Abstoßung im jungen Universum sehr stark. Hingegen ist sie heute verschwindend klein und somit nur mehr von inferiorer Bedeutung. Den Schlüssel zum Verständnis der kosmischen Abstoßung liefert die Natur des Quantenvakuums. Mit der Inflation kann die heute festgestellte Expansionsrate, also ein Universum an der Grenze zwischen geschlossen und offen, erklärt werden. Auf Schwierigkeiten stößt man aber noch immer bei der Erklärung der Entstehung von großräumigen Strukturen wie Weltraumblasen einerseits und kleinräumigen Strukturen wie Galaxien andererseits. Eine Bestätigung des inflationären Modells ergab sich erst in jüngster Zeit durch die vom COBE-Satelliten ermittelten Unregelmäßigkeiten in der kosmischen Hintergrundstrahlung. Nach diesen Ausführungen über die mögliche Geschichte des Universums soll nunmehr auf die Quantentheorie eingegangen werden. Das alte Weltbild der klassischen Physik, einer Physik vertrauter Vorstellungen am Beginn unseres Jahrhunderts, wurde total verändert. Punkt 6. Die Quantentheorie, das Ende des Determinismus. Begonnen hat die Quantentheorie mit Max Planck, der um die Jahrhundertwende eine Strahlungsformel für die Wärmeabstrahlung schwarzer Körper fand. Gemäß dieser Theorie wird die Wärmestrahlung in Energiepaketen, also gequantelt, abgegeben. Albert Einstein bestätigte Jahre später diese Lichtquantenhypothese und bekam dafür 1921 den Nobelpreis. Somit zeigte sich, dass das Licht nicht nur eine Wellennatur besaß, sondern auch Teilchencharakter hatte. Umgekehrt kann aber auch vermutet werden, dass materielle Teilchen Welleneigenschaften haben. Damit wäre erst die volle Symmetrie hergestellt. Diese Idee legte 1924 Louis-Prince de Broglie in einer Dissertation nieder. 1926 konnten Clinton Davison und Les Kerner beweisen, dass Elektronen beim Durchgang von Kristallen Interferenzmuster zeigen und somit Welleneigenschaften haben. Damit war das Komplementaritätsprinzip, das später Niels Bohr formulierte, geboren. Ein Elektron ist nicht ein Teilchen oder eine Welle, sondern in Vereinigung mit einer bestimmten Versuchsapparatur verhält er sich einmal als Teilchen, dann wiederum als Welle. Nachdem 1913 Niels Bohr das Bohrsche Atommodell aufgestellt hatte, hatte man vergeblich versucht, die neue Theorie auf das Wasserstoffatom und andere atome chemische Elemente anzuwenden. Erst Erwin Schrödinger gelang es 1926, eine Wellengleichung aufzustellen, mit der die Probleme an einem Atom, richtig vorausgesagt, behandelt werden konnten. Die Ausbreitung einer Elektronenwelle kann mit Hilfe der Schrödinger-Gleichung angegeben werden. Geigerzähler die das Auftreten von Elektronen in verschiedenen Richtungen registrieren, stellen aber nun Teilchen und keine Wellen fest. Diese Problematik wurde von Max Born dahingehend gelöst, dass er die Intensität einer Welle als diejenige Wahrscheinlichkeit interpretierte, ein Teilchen in einem bestimmten Raumgebiet anzutreffen. Diese Deutung hatte aber zur Folge, dass es nunmehr nicht mehr möglich war, den exakten Aufenthaltsort und damit die exakte Bahn eines Teilchens anzugeben. Die Laplace'sche Behauptung, die Natur sei vorausberechenbar und damit deterministisch, galt fortan nicht mehr. Wiederum hatte sich das Weltbild verändert. Werner Heisenberg war es, der die weitere Entwicklung der Quantentheorie vorantrieb. Wenn man angeben will, wo sich der Ort eines Elektrons befindet, dann muss man dies messen. Jede Messung stört aber das zu beobachtende Objekt. Denn wird das Elektron von einem Lichtquant getroffen, dann ändert es seine Bewegung, seinen Impuls. Je genauer der Ort bestimmt wird, umso ungenauer ist der Impuls bekannt und umgekehrt. Dieses Prinzip ist der Inhalt der Heisenbergschen Unschärfenrelation, die zu einer radikalen Änderung des Begriffssystems der Physik führte. Zusammen mit dem Bohrschen Komplementaritätsprinzip, dass zum Beispiel ein Elektron weder Teilchen noch Welle ist, war die offizielle Philosophie der Quantenmechanik, und zwar die Kopenhagener Deutung, festgelegt. Der Unterschied zur klassischen Physik bestand darin, dass diese das Weltgeschehen genau vorauszuberechnen suchte. Mit der Wellenfunktion der Quantentheorie hingegen konnte man nur mehr ein mögliches Geschehen bestimmen. Der Zufall hatte sich in der Physik etabliert. Im mathematischen Sinne lässt sich formal mit der Quantentheorie sehr gut umgehen. Eine einzige Deutung ihrer wirklichen Realität ist aber heute noch nicht möglich. Es existiert vielmehr eine Anzahl möglicher und sich voneinander unterscheidender Deutungen, von denen jede einen Teilaspekt der wahren Wirklichkeit wiederzugeben scheint. Nun möchte ich aber wieder zur Wellenmechanik von Schrödinger bzw. Matrizenmechanik nach Heisenberg zurückkehren. Beide Theorien hatten einen Nachteil. Deren Gleichungen waren nicht mit der speziellen Relativitätstheorie im Eingang. Paul Edran Dirac war es, der eine Verallgemeinerung der Schrödinger-Gleichung fand, die das Verhalten eines Elektrons im Atom auch nahe der Lichtgeschwindigkeit beschrieb und nebenbei auch ein neues Teilchen voraussagte. Dieses, genannt Positron, konnte Carl David Anderson 1932 in der Höhenstrahlung feststellen. Die Dirac-Gleichung war der erste Schritt, der von einer Quantentheorie, die das Verhalten von einzelnen Teilchen unter der Wirkung von Kräften beschrieb, zu einer Quantenfeldtheorie führte. Das Verhalten vieler Teilchen wurde nunmehr in einen einzigen Formalismus erfasst. Alle gleichartigen Teilchen dieser Welt konnten als ein Aspekt eines einzigen, riesigen Feldes aufgefasst werden. Man war der Ansicht eines einzigen Urstoffes wiederum näher gekommen. Die Welt der 20er Jahre war noch einfach aufgebaut. Sie bestand aus Protonen und Elektronen. Mit der Entwicklung von Teilchenbeschleunigern nahm die Inflation von unterschiedlichen Teilchen im subatomaren rapide zu. Hunderte von Teilchen wurden entdeckt. Das Chaos war perfekt. Punkt 7. Die vier Wechselwirkungskräfte und deren Vereinheitlichung. Um die unterschiedlichen Teilchenarten wieder miteinander verknüpfen zu können, besann man sich wiederum auf die antike Idee einer Symmetrie. Diese hatte Plato in seinen Aufbau der Materie nach dem Muster von 5 einfachen Körpern kreiert. Die Idee wurde von der modernen Elementarteilchenphysik aufgegriffen. Es zeigte sich, dass ein spezielles Symmetrieschema, SO3 genannt, eine große Anzahl der aufgefundenen Teilchen einheitlich erklären konnte. 1964 entdeckten Georg Zweig und Murray Gell-Mann unabhängig voneinander, dass die SO3-Symmetrie der Teilchen auf ein tieferes Bauprinzip zurückgeführt werden konnte. Aus sogenannten Quarks bzw. Antiquarks konnte die Gruppe der Hadronen aufgebaut werden. Die Quarks können 3 unterschiedliche Farbladungen besitzen, die Farbkräfte vermitteln. Die zugehörigen Botenteilchen werden Gluonen genannt und haben eine Reichweite von etwa 10 hoch minus 15 Meter. Neben der starken Wechselwirkungskraft existiert die bereits vertraute Wechselwirkungskraft elektrischer und magnetischer Zustände, deren Botenteilchen die bekannten Photonen sind. Deren Reichweite ist unendlich. Die zugehörige Quantenfeldtheorie, auch Elektroquantendynamik genannt, der die Maxwellsche Feldtheorie zugrunde liegt, hat einen besonderen Sieg in der Physik errungen. Theoretische und experimentelle Größen der Elektrodynamik unterscheiden sich oft erst in den höheren Dezimalen. Der Zerfall radioaktiver Atome und besonders der Zerfall eines Neutrons in ein Proton, Elektron und Neutrino geht auf eine weitere Wechselwirkungskraft zurück, und zwar auf die schwache Kraft. Sie wirkt nur etwa 10 hoch minus 18 Meter und ist schwächer als die elektromagnetische Kraft. Vermittelt wird die schwache Kraft durch massive Bosonen, den W- und Z-Bosonen. Die schwächste aller bekannten Wechselwirkungskräfte ist die gravitative Kraft, die die Menschen schon immer bemerkt haben. Ihre wahre Rolle als Naturkraft wurde aber erst mit Newton im 17. Jahrhundert erkannt. Die Reichweite des Gravitationsfeldes ist unendlich und die gravitative Kraft soll durch Gravitonen vermittelt werden. Gemäß der allgemeinen Relativitätstheorie wird sie als eine Krümmung der Raumzeit angesehen. Um ein mehr als eine Wechselwirkung umfassendes Konzept zu haben, besann man sich wiederum auf ein Symmetrieprinzip, das die Gleichungen einer Wechselwirkung bei bestimmten Operationen unverändert lässt. Es ist unter dem Namen Eichsymmetrie bekannt geworden. Eichsymmetrien hängen mit der Idee zusammen, dass das Niveau einer physikalischen Größe neu geeicht werden kann, ohne die physikalischen Gleichungen bei einer derartigen Niveauverschiebung zu verändern. Nun sind aber physikalische Gesetze im Allgemeinen nicht invariant bei solchen Änderungen. Vergleichbar ist es mit dem Flug eines Raumschiffes, bei dem die Ortskoordinaten während des Fluges örtlich unterschiedlich verändert werden. Das Raumschiff wird so auf einem Zickzackkurs fliegen und die Passagiere unterschiedliche Beschleunigungskräfte verspüren. Die auftretenden Kräfte können aber durch ein geeignetes, örtlich unterschiedlich wirkendes Gravitationsfeld wegtransformiert werden. Die Entfernungsskala kann an jedem beliebigen Ort neu geeicht werden. Dies bedeutet, dass Kraftfelder erzeugt werden müssen, um der Welt lokale Eigensymmetrien auferlegen zu können. Eine sehr tragfähige Eigensymmetrie entdeckten in den 70er Jahren Steven Weinberg und Abdus Salam. Sie fanden, dass die elektromagnetische und die schwache Kraft nur Auswirkungen einer einzelnen Kraft, der elektroschwachen Kraft, sind. Die schwache Kraft wird hier als Eichfeld beschrieben. Drei neue Kraftfelder sind erforderlich, um die geforderte Eichsymmetrie aufrechtzuerhalten. Somit gibt es drei unterschiedliche Botenteilchen. Ein Hindernis war noch zu überwinden. Da die Natur der Eichfelder langreichweitig ist, die schwache Kraft aber kurzreichweitige besitzt, ergab sich eine Diskrepanz zwischen Theorie und Experiment. Gelöst wurde dieses Problem durch die spontane Symmetriebrechung. Kraftfelder können nicht in einem Zustand verbleiben, wie er durch die Eichsymmetrie wiedergegeben wird, denn dieser ist instabil. Das Feld geht so in einen stabilen Zustand über, der die Symmetrie bricht und das Bodenteilchen selbst mit Masse versieht. Um diese Symmetriebrechung zu erhalten, führten Weinberg und Salam ein zusätzliches Feld in die Theorie ein, das Higgs-Feld genannt wird. Durch die Koppelung der Eichfelder an das Higgs-Feld bekommen die Botenteilchen der schwachen Wechselwirkung, die W- und Z-Bosonen, ihre Masse. Elektromagnetismus und schwache Kraft konnten so in einer einzigen Eichfeldtheorie zusammengefasst werden. 1983 wurden die W- und Z-Teilchen experimentell entdeckt und somit die elektroschwache Theorie bestätigt. Ermutigt durch die Erfolge von Weinberg und Salam, versuchte man die elektroschwache Theorie mit der Theorie der starken Kraft zu vereinen. Letztere wurde vorerst als Eichtheorie formuliert, die unter den Namen Quantenchromodynamik bekannt ist. 1973 publizierten Sheridan Gashow und Howard Georgi eine Theorie, die die elektroschwache Kraft mit der starken Klonenkraft verschmolz. Sie wurde GET, große vereinheitlichte Theorie, genannt. Diese Eichfeldtheorie beschreibt eine Symmetrie, die nicht nur die Eichsymmetrien der Quantenchromodynamik und der elektroschwachen Kraft besitzt. Sie lässt noch 12 zusätzliche Kraftfelder entstehen, die 12 neuen Teilchen mit ungewöhnlichen Eigenschaften entsprechen. Diese 12 Quanten werden als X-Teilchen bezeichnet. Deren Masse soll etwa 10 hoch 14 Protonenmassen entsprechen. Diese hätten unter anderem die erstaunliche Eigenschaft, ein Proton mit einer Halbwertszeit von etwa 10 hoch 31 Jahren zerfallen zu lassen. Bis jetzt wurde aber ein solcher Zerfallsprozess noch nicht festgestellt. Trotz dieses derzeitigen experimentellen Misserfolges versucht man trotzdem, die Vereinheitlichung noch weiter zu treiben und alle 4 fundamentalen Kräfte in einer Theorie zu vereinigen. Fußend auf den Erfolgen, die man mit einer Eichsymmetrie bei der schwachen Kraft hatte, sucht man nach einer neuen Symmetrie und fand die Supersymmetrie. Diese Supersymmetrie vereinigt zwei Klassen von Teilchen. Die Bosonen sind Teilchen mit ganzzahligem Spin und die Fermionen Teilchen mit halbzahligem Spin. So sind alle Botenteilchen, die Kräfte vermitteln, Bosonen und alle Quarks und Leptonen, die mit Materie in Verbindung gebracht werden können, Fermionen. Bosonen versuchen immer zusammenzukommen, Fermionen sind Individualisten und meinen einander. Supersymmetrische Operationen bewirken nun die Umwandlung eines Bosons in ein Fermion und umgekehrt. Zwei aufeinanderfolgende supersymmetrische Operationen bewirken jedoch eine Versetzung der Position im Raum. Die Eichfeldnatur der Gravitation kann auf diese Weise durch die Supersymmetrie beschrieben werden. Die experimentelle Bestätigung dieser Theorie konnte aber bis heute noch nicht erbracht werden. Das Bild einer Vereinheitlichung aller Wechselwirkungskräfte kann aber nicht nur über Eichsymmetrien, sondern auch von der geometrischen Seite her angegangen werden. Albert Einstein hatte gezeigt, dass die Gravitation eine Krümmung der vierdimensionalen Raumzeit ist. Theodor Kaluza wollte genauso wie Albert Einstein den Elektromagnetismus mit der Gravitation vereinen. Deshalb griff er zum Unterschied von Albert Einstein zu einem fünfdimensionalen Raum. 1921 zeigte er, dass das Gravitationsfeld in einem fünfdimensionalen Universum sich wie ein gewöhnliches gravitatives Feld zusammen mit dem Maxwellschen elektromagnetischen Feld verhält, wenn man sich diese beiden von der Perspektive der vierdimensionalen Raumzeit ansieht. Nun ist aber die fünfdimensionale Raumzeit in unserer vierdimensionalen Raumzeit nicht bemerkbar. Auf dieses Problem gab Oskar Klein eine Antwort. Sie besagte, dass die zusätzliche Dimension mit einem Radius von etwa 10 hoch minus 34 Meter eingerollt wird und somit ein Punkt sich als Kreis darstellt. Eine Linie wird beim näheren Hinsehen daher zu einer Art Gartenschlauch. Die geringen Querschnittsabmessungen dieses Gartenschlauches machen es verständlich, warum diese Dimension bisher nicht festgestellt werden konnte. Diese Theorie geriet vorerst in Vergessenheit, wurde aber mit der Formulierung der großen Vereinheitlichungstheorie GET und Supersymmetrie wieder hervorgeholt und frisch modelliert. In der neu zum Leben erweckten Kaluza-Klein-Theorie werden die bisher aufgefundenen Eichfeld-Symmetrien zu geometrischen Symmetrien, die zusätzliche Raumdimensionen voraussetzen. Um alle Wechselwirkungskräfte in der neuen Kaluza-Klein-Theorie unterbringen zu können, ist ein elfdimensionaler Raum erforderlich, ausgestattet mit 10 Raumdimensionen und einer Zeitdimension. 7 Raumdimensionen sind eingerollt, bilden eine siebendimensionale Kugel und sind nicht unmittelbar zugänglich. Im Rahmen der Theorie wird die Symmetriebrechung, die masselose Teilchen wieder massiv werden lässt, dadurch erreicht, dass die siebendimensionale Kugel etwas gequetscht wird. Eine Theorie, formuliert in 11 Dimensionen, hat nun aber den Nachteil, dass sie die Händigkeit in der Natur nicht richtig wiedergibt. da eine ungerade Zahl von Dimensionen vorliegt. Die schwache Kraft bringt eine Asymmetrie von links und rechts in die Physik hinein, und dies ist zu berücksichtigen. Dieser Nachteil wird durch die erst in den letzten Jahren weiter ausgebaute zehndimensionale Superstring-Theorie überwunden. Diese geht aus einer Theorie von Fehn, formuliert in den 60er Jahren, hervor, mit der Quarkteilchen und Gluonen im Innern von Hadronen besser darstellbar waren. In der Mitte der 70er Jahre wurde die Fehn-Theorie supersymmetrisch formuliert. Es stellte sich heraus, dass Quantisierungsanomalien nicht mehr auftraten, wenn eine SO32 bzw. E8 mal E8 Eichgruppe verwendet wurde. Die genannten Eichgruppen enthalten unter anderem wiederum die bekannten Eichgruppen der starken, schwachen und elektromagnetischen Wechselwirkung. Die Superstring-Theorie, die damit begonnen hatte, das Verhalten von Hadronen wiederzugeben, ist bereits zu einem stark forcierten Vereinheitlichungsprogramm angewachsen. Wird die Eichgruppe E8 mal E8 verwendet, dann weist die spezielle Superstring-Theorie auf ein Schattenuniversum hin. Neben unserem beobachtbaren Universum, die nur über die Gravitation miteinander verbunden sind. Ob diese Ansicht stimmt, wird die Zukunft weisen. Die Heimsche Theorie geht ebenfalls wie bei den zuletzt erwähnten Vereinheitlichungstheorien von der Idee einer Geometrisierung der Physik aus. Ausgehend von dieser bereits veröffentlichten Theorie habe ich die Grundlage seiner Theorie erweitert. Einen Ausblick auf den Inhalt dieser Schrift wird von Herrn Heim in seinem morgigen Vortrag gegeben. Punkt 8. Ansätze zu einer Physik komplexer Systeme. Die letztgenannten Theorien betrafen alle den ehrgeizigen theoretischen Versuch, Naturkräfte zu vereinen und eine vollständige Beschreibung aller subatomaren Teilchen zu liefern. Dieses Programm, das von der Hochenergiephysik her stammt und auch die Kosmologie umfasst, besteht darin, nach den letzten Gesetzen zu suchen, die auf der untersten und einfachsten Ebene der physikalischen Beschreibung wirksam wird. Im Falle eines Erfolges könnten die fundamentalen Einheiten aufgedeckt werden, aus denen die Physik aufgebaut ist. Während die reduktionistische Suche weitergeht, gibt es auch die Versuche, und zwar die ersten, an der entgegengesetzten Front, an der Schnittstelle zwischen Physik und Biologie. Man möchte nicht herausbekommen, woraus die Dinge bestehen, sondern wie sie als integrierte Ganzheit funktionieren. Die Schlüsselbegriffe sind nicht Einfachheit, sondern Komplexität, nicht Hardware, sondern Organisation und Software. Diese Theorien der Organisation werden die Physik ebenfalls grundlegend verändern. Die zentrale Frage besteht darin, welche fundamentalen Gesetze hinter dem vorerst unvernünftig erscheinenden Hand der Materie besteht, sich entgegen aller Wahrscheinlichkeit und entgegen dem zweiten Hauptsatz der Wärmelehre selbst zu organisieren und komplexe Strukturen zu bilden. Es zeigt sich, dass in weit von einem Gleichgewicht entfernten, offenen und nichtlinearen Systemen mit einem hohen Maß an Rückkopplung es zu einer spontanen Selbstorganisation kommt. In der Natur sind solche Systeme der Regelfall. Gleichgewichtssysteme oder nahe dem Gleichgewicht befindliche Systeme thermodynamischer Art hingegen sind oft nur spezielle Idealisierungen. Es muss nicht sein, dass die Organisationsprinzipien höherer Ebene sich bei ihrer ordneten Wirkung geheimnisvoller Kräfte bedienen. Die kollektive Lenkung von Teilchen kann hier ausschließlich über bereits bekannte Kräfte erfolgen. Dazu ist erforderlich, dass auf der tieferen Ebene die Kräfte nicht schon eindeutig determiniert sind. Dies ist insofern gegeben, weil der strikte Determinismus in der Physik sowieso keinen Platz mehr einnimmt, wie einerseits die Quantentheorie und andererseits die Chaostheorie zeigt. Letztere gibt an, dass die Entwicklung komplexer Systeme oft überaus empfindlich gegenüber den Anfangsbedingungen ist. Sie verhält sich auf eine im Wesentlichen unvorhersagbare Weise. So geht zum Beispiel aus Gleichungen hervor, dass die Zirkulationsbewegungen in der Atmosphäre wiedergeben, dass bereits ein Flügelschlag eines Schmetterlings zu einem Wirbelsturm führen kann. Man muss die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass es nicht Hardware, sondern Softwaregesetze in der Natur gibt, die das Verhalten von Organisation, Information, Komplexität beschreiben. Die Physik komplexer Systeme wird sich dann nach neuen Gesetzen der Biologie zu richten haben und nicht umgekehrt. Die bisher bekannte Physik dieser Systeme wird sich dann aber radikal ändern müssen. Mit diesem Ausblick auf die Entwicklung der Physik möchte ich meinen Vortrag beenden. Ich danke für die Aufmerksamkeit.